Vielen, vielen Dank, liebe Band, für diese tolle Musik. Vielen Dank, lieber Jens, für deine Moderation, liebe Susanne, für die Informationen. Ja, und auch mein herzliches Beileid für den Verlust eurer Gemeinschaft. Es ist ja vielleicht auch nicht leicht, so ein langjähriges Gemeindemitglied und auch bekannte Freundin, Verwandte zu verlieren. Aber gerade deswegen ist es vielleicht auch gut, dass wir jetzt in Gemeinschaft hier Gottesdienst feiern können, zusammenkommen können hier. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, heute predigen zu können hier. Wir hatten schon viel Kontakt, also Judith und ich, mit eurer Gemeinde. Judith hat schon zweimal hier gepredigt. Wir haben guten Kontakt zu den Pastoren und auch zu Gunther und vertreten uns immer mal wieder im Urlaub. Und so freue ich mich besonders, diese Gemeinde heute auch nochmal aus dieser Perspektive hier kennenzulernen. Die ist nämlich neu für mich. Also von der Bühne und eure Gesichter auch mal alles zu sehen, nicht nur die der Gemeindeleitungen. Schön hier zu sein. Ich habe euch eine Predigt heute mitgebracht aus der FEG. Wir haben zurzeit eine Predigtreihe über das Thema Gebet, wo wir gesagt haben, wir möchten mal die Thematik Gebet einfach mal durchleuchten wirklich. Wir möchten das mal für längere Zeit zum Thema der Gemeinde auch nochmal machen und da wirklich ergründen, was hat es damit eigentlich auf sich. Und das Ziel ist, dass wir so richtig nochmal Sehnsucht nach Gebet bekommen. Und in dieser Predigt, die ich mitgebracht habe, da geht es um die Frage, warum eigentlich Gebet? Warum eigentlich Gebet? Und damit geht es für mich so ein bisschen auch um das Gute, das Schöne, das Wunderbare an Gebet, um das, was es eigentlich nicht auch so alles bringt. Und am Anfang dieser Predigt möchte ich euch für diesen Gottesdienst, für den Verlauf der Predigt, eine Frage mitgeben. Was denkst du so zu diesem Thema Gebet? Wie geht es dir gerade mit diesem Thema? Steht da vielleicht etwas zwischen dir und dem Thema Gebet? Das kann vieles sein. Also vielleicht bist du noch gar nicht so überzeugt von der Sache an sich. Ja, also was bringt es eigentlich überhaupt? Vielleicht hast du es aber auch noch nicht so richtig zu deiner eigenen Sache gemacht und es ist mehr so eine religiöse Übung, die aber eigentlich so eine leere Hülle eigentlich ist, die man aus Pflichtgefühl macht. Also ich kann euch von mir erzählen, Gebet ist für mich erst so richtig wichtig und lebendig geworden, als ich wirklich alles mal über den Haufen geworfen habe, alles mal losgelassen habe, was ich in meiner christlichen Prägung alles dazu gelernt habe, über die Religion und so, wie das Beten alles funktioniert. Erstmal alles fallen lassen und dann nämlich hineinhören, was ist eigentlich da, wonach ruft mein Herz, wie ich beten soll. Also erstmal alles fallen lassen und sich das Ganze neu aneignen auch, zu der eigenen Sache zu machen. Also nimm diese Frage mal mit. Wie geht es dir mit dem Thema Gebet? Was denkst du dazu? Eine ähnliche Frage habe ich mal zur Vorbereitung dieser Predigt auf meinem Instagram-Account gestellt, als eine Art Umfrage, also im Internet, in einem sozialen Netzwerk. Und diese Umfrage haben 150 Leute gesehen und je nach Frage haben auch 25 bis 30 geantwortet. Super Quote. Und das sind alles so Leute zwischen, ich schätze mal, 17 und 35. Und ich habe also gefragt, warum betet ihr, beziehungsweise was bringt euch Gebet? Und die Antworten können sich sehen lassen. Die Menschen haben geschrieben, Erleichterung, Verantwortung und oder Kontrolle an Gott abgeben zu können. Oder Ventil meiner Emotionen ist Gebet. Es ist ein bisschen so wie Tagebuch schreiben, also einfach ja Gedanken formulieren und sortieren. Das ist die Ausrichtung auf Gott. Beziehungspflege, Dank und Bitte. Eine andere Person schreibt, ich brauche Sicherheit und es bringt Sicherheit. Beziehung mit Gott, Ruhe und Frieden. Frieden, Ruhe, Sicherheit, Zuversicht, Kraft und Vertrauen. Das waren so diese Antworten. Und eine, die ich auch noch ganz spannend fand, war, ich möchte es lieber als Beziehung verstehen, als einen To-Do-Punkt, den ich am Tag abhake. Und ich finde, diese Antworten, die zeigen schon viel von dem auf, warum Gebet wertvoll und gut ist. Also wenn diese Dinge, die die Menschen hier antworten, wenn das wirklich passiert, wenn die Menschen durch Gebet Sicherheit gewinnen für sich, wenn die Verantwortung abgeben können, wenn sie Mut bekommen, wenn sie Kraft bekommen für ihren Alltag, dann ist Gebet doch schon eine total kraftvolle Sache. Und das haben sie ja geantwortet. So erleben sie Gebet. Und das finde ich schon mal total cool. Und alle diese Dinge, die bezeichnen und die beziehen sich jetzt erstmal so auf unser Innenleben, auf unser Herz, auf das, was so in uns abläuft. Und ich glaube, das ist auch ein enorm wichtiger, nicht zu unterschätzender, großer Bereich, was Gebet bringt. Warum also Gebet? Weil es etwas mit uns macht. In uns drin, tief in uns. Und ein Psalm drückt das auf ganz besonders schöne Weise aus. Psalm 131. Ich lese den uns einmal vor. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein grad gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Ich finde es einen sehr schönen Psalm. Es gibt einen theologisch-sprachlichen Diskurs über diesen Vers, der ist tatsächlich relativ spannend, weil man sich im Hebräischen nicht ganz sicher ist, steht hier ein grad gestilltes Kind oder steht da ein grad entwöhntes Kind, also ein Kind, dem man das Stillen abgewöhnt hat, das also erwachsener gerade wird, am Aufwachsen ist. Also entweder ein grad gestilltes Kind, also ein zufriedenes, oder ein reifendes Kind, also eine gestillte Seele, reifende Seele. Die andere Frage ist, ob David hier einfach so irgendeine Mutter meint, als ein Beispiel, als eine Metaphorik, oder ob er sich selbst als Mutter bezeichnet hier in diesem Vers. Also ob er sagt, die Mutter, der ich meine Seele bin, da habe ich meine Seele beruhigt. Das wird später noch wichtig. Jetzt aber zum Psalm erstmal an sich. Der erste Vers dieses Psalms, der zeugt von einem sehr erfahrenen Menschenleben. Also David, der spricht ja hier von ganz vielen Dingen, die er nicht machen will. Und all diese Dinge, die er nicht machen will oder nicht tut in dem Moment, die zeugen von Fehlern, die er irgendwann einmal schon begangen hat, von Erfahrungen, die er irgendwann einmal schon gemacht hat. Er sagt ja jetzt hier, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, ich schaue nicht überheblich auf andere herab, ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich sind. Und das sind alles Tugenden, das ist alles gut, was er da will, was er da vorhat und nicht tut. Aber es lässt auch vermuten, dass er das Gegenteil von all dem schon erlebt hat und selbst diese Fehler begangen hat. Und das ist ja auch so. Aus Stolz ließ er das Volk zählen und dieser Hochmut brachte ihn auch wieder zum Fall. Aus Überheblichkeit nahm er sich eine fremde Frau Batseba und ihren Mann Uriah brachte er einfach um, lud große Schuld auf sich. Er wollte Gott einen Tempel bauen, schöner als alles andere, aber Gott sagt, das ist nicht an deiner Zeit. Das Ziel ist zu groß für dich, es ist die Zeit deines Sohnes, in der das passieren soll. David hat schon viel aus seinen Fehlern gelernt. Aber das alles waren keine Einzellektionen, sondern in Vers 2 heißt es ja, anstatt dieser schlechten Dinge, die er früher getan hat, macht er jetzt etwas anderes. In Vers 2 heißt es, er tut alle diese Dinge nicht. Warum? Weil seine Seele jetzt still ist, friedvoll ist, wie ein grad gestilltes Kind. Und das lässt uns auch darauf schließen, wenn die Seele also nicht friedvoll ist, dann weiß David hier schon, oh, wenn meine Seele so Bedürfnisse hat, dann fängt die an zu schreien. Und dieses Bild, was er für die Seele benutzt, nämlich ein Kind, das finde ich sehr zutreffend. Und ein Kind, wenn es Hunger hat, dann meldet das sich auch nicht und sagt, ja, Entschuldigung, ich habe Hunger gerade. Könnte ich vielleicht was kriegen? So, nee, ein Kind fängt an zu schreien. Und zwar richtig laut. So lange, bis das Bedürfnis nach Hunger oder Durst, was auch immer, solange das gestillt ist. Und so ist das mit der Seele hier auch. So beschreibt das David hier. Die Seele ist wie ein kleines Kind. Und David hat weiterhin erkannt, wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, dann werden die irgendwie gestillt, irgendwie aus der Welt. Dann holt man sich das Bedürfnis, vielleicht auch auf Kosten anderer, um es zu stillen. Und auf Kosten anderer heißt eigentlich immer, dass ich anderen Unrecht tue, um mich zu bereichern. Und er hat also erkannt, David, er trägt, wenn er sich als Mutter seiner Seele bezeichnet, er trägt die Verantwortung für seine Seele. Er hat eine Fürsorgepflicht für seine Seele. Und darum sagt er, ich habe meine Seele besänftigt und beruhigt. Er sagt nicht, meine Seele ist ruhig und sanft. Nee, er sagt, er musste sie besänftigen. Das heißt, der Zustand war, sie schmerzte, die war laut, die hat was gesagt, die wollte etwas. Aber er hat gelernt, dass er dieses kleine Kind seiner Seele, das hier so sitzt und schreit, dass er das bei der Hand packt und aufsteht und sagt, hey, komm, hier gehen wir hin, hier vors Kreuz. Nimmt er seine Seele an die Hand und sagt, ich gehe dahin, wo die Bedürfnisse, wo der Hunger, wo das, was da ist, gestillt wird in einer guten Art und Weise bei Gott. Das wird deutlich im Vers 3, wo er sagt, hofft alle Zeit auf Gott. Da zieht er die Quelle des Friedens seiner Seele her. David bringt seine schmerzende Seele vor Gott und dort wird sie friedlich. Und er lässt seine Seele nicht einfach vor Zorn herumschreien, Bedürfnisse befriedigen, sondern er trägt die Fürsorge für seine Seele und bringt sie zu Gott und Gott hilft. Denn bei Gott finden wir gerade viele Bedürfnisse dieser Kindseele gestillt. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach Gemeinschaft. David nimmt seine Seele an die Hand, ich wiederhole das oft, wenn sie schreit und führt sie zu Gott. Und das ist genau die Bewegung, die wir im Gebet nachvollziehen können. Ich weiß nicht, ob du ein bildlich denkender Mensch bist oder eher so nur Sätze und Wörter in deinem Kopf hast, aber auf jeden Fall kannst du dann, wenn du betest, darüber nachdenken, hey, bildlich mal denken, ich nehme das Kind meiner Seele jetzt mal. Ich gucke auch, wie geht es ihm gerade, was für Bedürfnisse sind da und ich gehe zu Gott. Zu Gott, dem Friedensbringer. Und in diesem Geschehen, bin ich ganz sicher, können wir Gott erleben. In diesem Geschehen ist eine Art, ein kleiner, heiliger, alltäglicher Moment, in dem Gott erlebbar wird, wenn er im Gebet zu uns spricht, unsere Seele berührt, uns Frieden bringt für ein Bedürfnis, das da ist. Wenn man wieder Wahrheit ins eigene Leben gesprochen bekommt und nicht mehr die Lügen glaubt, die man angefangen hat, über sich selbst zu denken. Denn ich glaube, das ist oft der Fall, wenn unsere Seele Bedürfnisse hat. Und dazu möchte ich euch zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist eine Szene. Du bist mit deinen Freunden, deinen lieben Menschen unterwegs, aber heute ist es irgendwie komisch. Ah, die anderen scheinen sich irgendwie alle untereinander besser zu verstehen als mit dir. Irgendwie kommt es immer so, dass du auf dem Gehweg, während ihr unterwegs seid, hinten läufst, weil nicht Platz für alle nebeneinander auf dem Gehweg ist und keiner scheint da so richtig drauf zu achten. Und keiner fragt dich so richtig mal mit Interesse, wie es dir eigentlich gerade geht. Du fühlst dich vernachlässigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich kenne solche Szenarien. Und meine Seele schreit dann. Und ich sollte vielleicht mit diesen Freunden auch mal über gesunde Gruppendynamik sprechen und was mir wichtig ist. Aber aus dieser Verletzung heraus, aus diesem Bedürfnis heraus, hat das immer auch das Potenzial, neue Verletzungen zu erschaffen, explosiv zu sein. Und ich kann also in dem Moment meine schreiende Seele an der Hand nehmen und zu Gott bringen. Und ich sag Gott, was mir passiert ist in dieser Gruppe. Ich sag Gott, was für mich ungerecht war in dieser Situation. Warum es meiner Seele schlecht geht. Und Gott versteht das. Er hört dir zu. Er fragt dich interessiert, wie geht's dir eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade los mit deiner Seele? Und Gott versteht das. Und er läuft mit dir, neben dir, hinter der Freundesgruppe, hinterher. Und deine Seele tankt auf bei Gott. Zweites Beispiel. Du hörst in der Gemeinde mal wieder eine Predigt über die Sehnsucht nach Gebet. Dabei ist dein Alltag schon so voll. Und dann kommt irgendwie noch so ein religiöser Anspruch jetzt gerade an dein Leben gestellt. Jetzt soll ich auch noch wieder beten und das irgendwie in mein Leben einbauen. Und noch dazu hast du vielleicht das Gefühl, dass es doch häufig irgendwie auch gar nichts bringt. Und hast du viele Fragen irgendwie zu diesem Thema. Und die Seele schreit. Wie soll man das alles unter einen Hut kriegen? Dann kannst du die Seele an die Hand nehmen und zu Gott führen und da findest du die Wahrheit. Gott will dir nicht mehr religiöse Ansprüche auferlegen. Gott will dich freistellen, dich freimachen. Dir in deinem vollen Alltag Last abnehmen und Kraft geben, das alles zu stemmen, was du da bewältigen musst. Gott will sich deinen Schmerz der unerfüllten Gebete anhören und dich in den Arm nehmen. Und das sind beides jetzt Beispiele, wo es irgendwie darum geht, dass die Welt um uns herum uns irgendwelche Unwahrheiten weismacht. Man könnte sagen, Lügen erzählt. Die Lüge im ersten Beispiel wäre, du bist nicht so wertvoll wie die anderen. Du bist nicht wertvoll genug, hier in dieser Freundesgruppe gleichberechtigt zu sein. Aber die freimachende Wahrheit Gottes, die wir im Gebet tanken können bei ihm, ist, dein Wert kommt nicht aus deinem Umfeld. Dein Wert kommt nicht daraus, wie du mit deinen Leuten unterwegs bist, wie viele Menschen über deine Witze lachen oder sonst was, sondern dein Wert kommt aus deiner Kindschaft Gottes. Daraus, dass du wertvoll geschaffen bist, wertvolles Geschöpf bist. Das ist die Wahrheit. Und im zweiten Beispiel wäre die Unwahrheit oder die Lüge, du musst das so und so machen, um zu. Aber das ist falsch. Denn die Wahrheit ist, Gott hat dich selbstständig und vernunftbegabt geschaffen. Und du kannst selbst entscheiden, was du tun willst und was das Richtige für dich ist. Wenn wir also Wahrheit und Versorgung bei Gott für unsere Seele finden, darin ereignet sich Gott in unserem Alltag. Darin steckt Gott. Jens, du hast das so schön gesagt, auch Abendmahl, das sind Zeichen der Liebe Gottes. Und genauso ist es im Gebet, wenn so eine, also so klein sie auch noch ist, so klein auch nur eine Lüge ist, die du in deinem Leben über dich selbst glaubst, die du bei Gott gegen Wahrheit austauscht. Das ist ein Riesenzeichen der Liebe Gottes. Und da ereignet sich Gott in deinem Alltag. Und das können wir wahrnehmen in unserem Glauben. Darum Gebet für unsere Seele, für heilige Momente mit Gott. Aber Gebet ist nicht nur das Ordnen der eigenen Gedanken. Gebet verändert auch diese Welt. Denn Gebet verändert dich. Warum also Gebet? Weil es dir das Wirken Gottes in der Welt zeigt und die Welt verändert. Wenn wir in die Bibel hineingucken und besonders darauf achten, was Jesus durch die Evangelien hinweg, also die Berichte von Jesus so erzählt, dann spricht Jesus zu einem sehr großen Teil vom Reich Gottes. Und von dem Reich Gottes, das noch kommt, also das ewige Leben, wo wir nach dem Tod, wenn wir an ihn glauben und gerettet sind, hinkommen. Aber auch an das Reich Gottes, das schon hier und jetzt auf Erden angebrochen ist. Und er stellt dazu eine Menge Hinweise, eine Menge Tipps, eine Menge, man könnte auch sagen, Aufgaben auf, was das Reich Gottes betrifft und sagt, wenn ihr euch untereinander so behandelt, wie ich es euch vorlebe, wie ich euch sage, dass es im Reich Gottes sein sollte, dann ist das gute, lebensschaffende, liebevolle Gemeinschaft. Und ich denke, darum geht es Gott zu einem großen Teil in der Bibel. Und wenn wir fragen, was ist Gottes Wille für die Welt, für die Menschheit, dann kommen Antworten wie auch ja, Umkehr, Bekehrung, Mission, Evangelisation, Diakonie ist auch total wichtig. Aber ich glaube, am Ende kommt das alles darauf hinaus, das Reich Gottes hier auf Erden jetzt schon entsteht, größer wird und Macht bekommt. Und warum? Weil Reich Gottes heißt liebevolle, lebensschaffende Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott. Also Menschen und Menschen und Menschen und Gott. Und darum geht es Gott, weil er ein Beziehungsgott ist, ein Gott der Liebe. Also alles zielt auf dieses Reich Gottes ab. Und Jesus lebt und predigt so, dass er den Menschen vormacht, wie man diese Liebe und diese neue Welt schon im Hier und Jetzt leben kann. Wie man diese wunderbare Gemeinschaft schon jetzt erfahren kann. Und warum? Weil Gott Freude daran hat. Weil er sagt, das ist das, wozu ihr geschaffen seid. Nicht Leid und Tod und Hass miteinander zu produzieren, wie es leider unter Menschen oft der Fall ist, sondern um lebensschaffende, liebevolle Gemeinschaft zu haben. Liebe und Leben und nicht Leid und Tod. Und im Gebet richten wir uns auf diesen Jesus aus, der das vorlebt. Ich glaube, im Gebet, im Gespräch, in der Beziehung mit Gott richtet er unser Herz auf das Reich Gottes aus und verändert uns dahin, dass wir wissen, wie wir diese liebevolle, lebensschaffende Gemeinschaft leben können. Und wir nehmen im Gebet die Sicht für das Reich Gottes ein. Und das heißt, wenn wir so durch unseren Alltag laufen, dann sehen wir zum einen die Bereiche, wo Reich Gottes schon ist und können uns darüber freuen, denn das ist unheimlich wichtig, dass wir schon wahrnehmen, wo ist eigentlich Reich Gottes schon? Wo sind die kleinen Lügen, die gegen Wahrheit eingetauscht werden? Denn da ereignet sich Gott, da sehen wir Gott in unserem Alltag. Also sehen, wo es schon ist, aber auch sehen, wo es noch nicht ist und wo wir unsere Verantwortung wahrnehmen können, dass wir Teil davon werden, dass es an der Stelle entsteht. Dass die Welt ein Stückchen besser wird, dass die Welt ein Stückchen mehr Reich Gottes bekommt, wo liebevolle und lebensschaffende Beziehung entsteht. Wo Liebe alte Wunden der Seele heilt, wo Sünde gebrochen und aufgehalten wird. Ich glaube, wenn wir diese Sicht im Gebet einnehmen, dann ist der Glaube wirklich in so vielen kleinen Momenten sichtbar und erlebbar, spürbare Zeichen der Liebe Gottes. Warum also Gebet? Es hilft der Seele, reif zu werden. Nicht nur mit sich selbst einen guten Umgang zu haben, sondern auch mit der Welt um sich herum. Darüber hinaus denke ich, dass Gebet auch Kraft hat über uns selbst hinaus. Das ist nur nicht das Thema dieser Predigt, aber das will ich euch zusagen. Aber in dieser Predigt geht es darum, eben eine reife Seele zu werden, eine krisenfeste Seele zu werden. Und Krisen hatten wir in letzter Zeit enorm viele und auch immer noch enorm viele. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich bin seit September 21 Pastor. Noch nicht lang, keine 2 Jahre. Das heißt, ich bin immer noch Dienstanfänger im Bund FEG. Und der Dienstanfang hat es in sich, Pastor zu werden. Ich bin 28, so, das ist schon eine Herausforderung und ja, hat viel mit sich, auch viel Entmutigung, viel Ermutigung auch. Aber wir haben zum Glück eine Pastorentagung im Bund FEG. Da waren wir letzten November. Thomas Herry hat da das Thema gemacht, achte auf dich selbst. Da habe ich auch diesen Psalm und dieses Thema. Und er hat gesagt, Leute, ihr habt die Chance, durch alle Herausforderungen eures Alltags, eure Seele an die Hand zu nehmen, reife Seelen, reife Charaktere zu werden und krisenfest zu werden. Mit jeder Krise, die ihr durchlebt, werdet ihr ein Stück standhafter. reifer, geschulter, krisenfester, resilienter, widerstandsfähiger. Und die nächste Krise wird nicht so stark reinhauen wie die davor. Mir ist wichtig jetzt zu sagen, es gibt natürlich Krisen, die sind nicht dazu da, dass wir irgendwie lernen oder reifen oder wachsen. Es gibt Krisen von höherer Gewalt, die einfach nur Leid im Leben verursachen und die will ich auf keinen Fall schönreden und sagen, Leute, die müsst ihr nutzen, um zu wachsen. Um die geht's mir nicht. Es geht mir um die alltäglichen, herausfordernden Krisen, die wir so haben, wo wir aber durchaus Akteure sind, wo wir auch in der Hand haben, wie wir damit umgehen. Und das sind Chancen, wo wir krisenfest werden können, reife Seelen werden können. Und dazu möchte ich euch ganz besonders jetzt nach Corona Mut machen, dass das nicht nur einfach eine Krise war, die uns runtergehauen hat, die so viel irgendwie auch unmöglich gemacht hat in dieser Zeit, so viel Auslassung irgendwie hervorgerufen hat, sondern dass es auch eine Krise ist, durch die ihr alle wesentlich krisenfester geworden seid, reifere Seelen geworden seid. Und die nächste Krise kommt bestimmt, aber ihr seid krisenfester. Im Gebet können wir das werden, unsere Seele an die Hand nehmen. Und der zweite Punkt natürlich, warum Gebet? Weil Gott erlebbar und spürbar ist in unserem Alltag. In diesen kleinen heiligen Momenten, wo Wahrheit in unser Leben kommt oder Reich Gottes entsteht oder wir es sehen, wo wir es nicht vermutet haben. Jetzt nochmal zur Frage vom Anfang. Wie geht's dir mit dem Thema Gebet? Was sind so deine Gedanken dazu, deine Fragen zu diesem Thema? Wenn du dazu noch Fragen oder Gesprächsbedarf hast, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen oder auch auf Menschen, denen du vertraust hier, vielleicht auch auf die Gemeindeleitung und deine Fragen stellen. Wäre ja schade, wenn Fragen im Raum sind, die ungestellt bleiben. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt gerne noch mit uns beten und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Und ich lade dich herzlich ein, dich innerlich diesem Gebet anzuschließen, wenn du möchtest. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast für uns. Und dass du am Kreuz den Weg freigemacht hast, dass bedingungslose Beziehung zu Gott, zu dir möglich ist. Und dass wir jederzeit unsere Seele an die Hand nehmen können, wenn sie schreit und Bedürfnisse hat, wenn es ihr schlecht geht. Und zu dir kommen können, um da aufzutanken, an deiner Liebe, an deiner Wahrheit. Jesus, bewege du in mir, was dir wichtig ist. Auch für das Reich Gottes auf Erden, wo wir ein Teil davon werden können, das aufzubauen. Öffne du unsere Herzen und Augen für das Reich Gottes, wo wir es schon sehen können. Und Jesus, wir wollen dir auch allen Schmerz bringen und dir hinlegen, in deine Hände geben, der beim Thema Gebet vielleicht auch existiert durch unerhörte Gebetswünsche. Auch das ist ein realer Teil unseres Glaubens, aber ich bin mir sicher, dass das gut bei dir aufgehoben ist. Jesus, bewege du uns immer näher zu dir, in die Beziehung zu dir, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Liebe und Sehnsucht. Amen.